Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich, guten Abend. Kampfmontur, 4 Schusswaffen, mehrere Kilo Sprengstoff. Stefan B. hatte den Anschlag in Halle akribisch vorbereitet. Wir bringen Sie gleich zu Beginn der Sendung auf den aktuellsten Stand. Die türkische Armee setzt ihre Militäroffensive im Norden Syriens fort und begründet diese mit nationalen Sicherheitsinteressen. Vor allem kurdische Milizen sind betroffen. Ich habe vor der Sendung mit Özlem Demirel gesprochen von der Partei Die Linke. Sie widerspricht der Darstellung der türkischen Regierung vehement. Das volle Interview in wenigen Minuten. Außerdem nehmen wir die Preisträger des Literaturnobelpreises in den Blick. Diese sind heute verkündet worden. Am Ende der Sendung, kurz vor Mitternacht, wie immer, die Presseschau. Das Thema heute, die Bluttat von Halle. Und damit wollen wir auch anfangen. Unser Blick geht nach Sachsen-Anhalt. Nach dem Schock der Trauer über das grausige Verbrechen richtet sich der Blick auf den Angreifer zunehmend. Nach Erkenntnissen der Ermittler wollte er ein Massaker anrichten. Im Auto des Rechtsextremisten sind 4 Kilo Sprengstoff gefunden worden, das sagt der Generalbundesanwalt Peter Frank. Er hat die Tat gleichzeitig als Terror bezeichnet. Den aktuellsten Stand, die Reaktionen aus Politik und Zivilgesellschaft und warum es dem Täter nicht gelungen ist, noch mehr Menschen zu töten. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter fasst zusammen.
Die ganze Gesellschaft müsse jetzt Haltung zeigen, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem Besuch der Synagoge in Halle. Und Steinmeier unterstrich, die Geschichte mahnt uns, die Gegenwart fordert uns.
Aber einen solchen feigen Anschlag zu verurteilen, das reicht nicht. Es muss klar sein, dass der Staat Verantwortung übernimmt für die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland. Und ebenso klar muss sein, die Gesellschaft, die gesamte Gesellschaft muss Haltung zeigen der Solidarität.
Die Bundesanwaltschaft spricht jetzt von einem rechtsextremistischen Terroranschlag. Nach Angaben des Generalbundesanwalts Peter Frank habe der Täter ein Blutbad zu Yom Kippur am jüdischen Versöhnungsfest anrichten wollen, um weltweite Wirkung zu erzielen.
Durch das live gefilmte Tatgeschehen, durch seine Kommentare während des Tatgeschehens, durch sein Manifest und seinen Plan, den er vorher im Internet verbreitet und hochgeladen hat.
Bei der Tat habe er 4 Schusswaffen mit sich geführt. Zudem habe er mehrere Sprengsätze im Auto gehabt, als er zu der Synagoge in Halle gefahren sei, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Stefan B. sei ein Einzeltäter gewesen, heißt es. Ein mutmaßlicher Rechtsextremist aus dem Mansfelder Land. Aber es blieben viele Fragen offen, so der Generalbundesanwalt weiter.
Wie konnte es kommen, dass so ein Mensch sich radikalisiert? Wie konnte es kommen, dass sich Stefan B. zu dem entschließen konnte, was er getan hat? Wie hat er sich Waffen beschaffen können, Waffen selber bauen können, Sprengmittel selber bauen können? Gab es eventuell Unterstützer? Gab es eventuell Mitwisser? Dem werden wir nachgehen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, hat bei einem Besuch in Halle versprochen, Zitat, dass Juden in unserem Land ohne Bedrohung, ohne Angst leben können. Wie sein Kollege Holger Stahlknecht, CDU-Innenminister in Sachsen-Anhalt, sieht Seehofer aber auch eine Mitschuld bei der AfD.
Das gilt nicht für alle, aber wenn ich so einige Reden mir anhöre, vor allem auch Veröffentlichungen, kann man im Ernst nicht bestreiten, dass bei einigen auch die geistige Brandstiftung stattfindet.
Ähnlich formuliert es auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ohne die AfD direkt zu nennen. Wer Hass, wer politisch motivierte Gewalt gegen Andersdenkende, Andersgläubige oder auch Repräsentanten demokratischer Institutionen rechtfertige, der mache sich mitschuldig. Harsche Kritik kommt vom Zentralrat der Juden in Richtung der Polizei Sachsen-Anhalts. Für Josef Schuster sei es höchst irritierend und unverständlich, dass es keinen Polizeischutz gab. Nicht mal ein Streifenwagen habe vor der Synagoge gestanden, wie es andernorts völlig normal sei.
Eine Funkstreife kann nicht alles verhindern, aber eine Funkstreife hätte in dieser Situation den Täter und vielleicht von vornherein abgeschreckt, auf jeden Fall unschädlich machen können. Und ich bin davon überzeugt, zum zweiten Tatort, dem Döner-Imbiss, wäre es erst gar nicht gekommen.
Bei dem Angriff auf die Synagoge im Paulusviertel in Halle sind zwei Passanten getötet worden. Beim ersten Opfer handelt es sich, unseren Informationen zufolge, um eine 40-jährige Frau. Sie kam zufällig vorbei, soll den Täter angesprochen haben, worauf er die Passantin rücklings erschoss. Beim zweiten Todesopfer soll es sich um einen Bauarbeiter einer nahegelegenen Baustelle, um einen 20-jährigen Fan des Fußball-Drittligisten Hallischer FC handeln. Zwei Personen liegen verletzt im Krankenhaus, schweben aber nicht mehr in Lebensgefahr. Am Freitag will man in Sachsen-Anhalt Zeichen setzen und um die Synagogen in Dessau, Magdeburg und Halle Menschen- und Lichterketten bilden, so Sachsen-Anhalt CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff, und der versprach, dass man alles tun werde, dass sich solche furchtbaren Geschehen wie in Halle nicht wiederholen würden.
Christoph Richter berichtete. Seit Mittwochnacht sind türkische Truppen in Nordsyrien und greifen kurdische Milizen an. Kurz danach begannen die Proteste. Bundesregierung, EU-Staaten, der NATO-Chef, sie alle üben starke Kritik an dem Einsatz. Die türkische Regierung, allen voran der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, verwahrt sich gegen die Kritik. Unterdessen hat das türkische Militär auch heute seine Offensive im Nachbarland ausgedehnt, über mehrere Grenzorte und mehrere Grenzorte unter Beschuss genommen. Karin Sens aus der Türkei mit den Einzelheiten.
Die Türkei stemmt sich mit aller Macht gegen den Vorwurf, sie sei völkerrechtswidrig nach Syrien einmarschiert. Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt heute bei einer Veranstaltung seiner Partei AKP in Ankara, die im Fernsehen übertragen wird: Das syrische Volk, vor allem die Menschen in unserer Grenzregion, haben immer wieder gefragt, wann wir kommen würden. Sie haben uns gerufen. Aus Sicht der syrischen Kurdenmiliz YPG kann davon keine Rede sein. Sie leistet Widerstand, berichtet von Menschen, die seit Beginn der Offensive in Panik ihre Häuser verlassen. Auch aus Europa gibt es heftige Kritik. Der deutsche Außenminister Heiko Maas warnt vor einer humanitären Katastrophe. Frankreich bestellt den türkischen Botschafter in Paris ein. Und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker droht damit, der Türkei den Geldhahn für die Flüchtlinge zuzudrehen. Erdogan holt zur verbalen Gegenoffensive aus. Hey EU, wacht auf. Ich sage euch nochmal, wenn ihr unsere Operation als Invasion darzustellen versucht, ist unsere Aufgabe einfach. Wir werden die Türen öffnen und 3,6 Millionen Flüchtlinge zu euch schicken. Und sein Sprecher Ibrahim Kalin legt bei einem ARD-Interview nochmal nach. In einer Zeit, in der wir 4 Millionen Flüchtlinge beherbergen und für Sicherheit in Europa sorgen, diskutieren viele europäische Länder, ob sie 500 oder 1000 Flüchtlinge im Jahr nehmen oder gar keine. Das ist wirklich eine Schande. Die Diskussion hat sich schon letzte Woche beim Besuch des deutschen Innenministers Horst Seehofer in Ankara angedeutet. Der wollte eigentlich dafür werben, den Flüchtlingspakt fortzusetzen, hat dafür auch mehr Geld in Aussicht gestellt. Das scheint Erdogan nicht zu reichen. Er will in das Paket das Schweigen der EU mit reinpacken. Die türkische Regierung hat Seehofer die Pläne für eine Sicherheitszone in Nordsyrien, in der Flüchtlinge aus der Türkei angesiedelt werden sollen, sehr genau erklärt. Erst reagiert der deutsche Innenminister sehr kritisch. Nach weiteren Gesprächen in Ankara einen Tag später klingt das deutlich milder.
Sie verhandeln das mit den Amerikanern. Und ich finde, solange solche Gespräche laufen, sollten wir jetzt das nicht öffentlich kommentieren.
Es gibt dann noch einen Punkt, bei dem Kalin den Finger in die europäische Wunde legt.
ISIS oder Daesh.
Viele der IS-Gefangenen kommen ursprünglich aus Europa und ihre Herkunftsländer wollen sie nicht zurücknehmen. Aber es sind ja deutsche, französische, britische, belgische, italienische und holländische Staatsbürger. Sie sind jetzt als Terroristen in Gefängnissen in verschiedenen Gegenden von Syrien. Aber die Herkunftsländer müssen sie rein rechtlich zurücknehmen und vor Gericht stellen. Trump verlangt von der Türkei, dass sie sich um die IS-Gefangenen kümmert. Erdogan versucht, der EU das Recht auf Kritik mit Argumenten abzusprechen. Im eigenen Land greift er härter durch. Gegen die beiden Vorsitzenden der pro-kurdischen HDP und drei weitere Parlamentsabgeordnete der Partei hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Es geht um Terrorvorwürfe, weil die Politiker den Einmarsch der türkischen Armee verurteilen. Außerdem wird nach Angaben der Polizei gegen rund 80 Internetnutzer wegen ähnlicher Vorwürfe ermittelt. Und sie hat einen Journalisten angeblich wegen Volksverhetzung festgenommen. Nach Angaben seiner Zeitung geht es möglicherweise um einen Online-Artikel zu zivilen Opfern bei der Offensive.
Karin Sens berichtete, die Kritik an dem Einsatz reißt unterdessen nicht ab. Nun haben die EU-Staaten auch im UN-Sicherheitsrat die Türkei zum Ende der Offensive aufgefordert. Antje Passenheim.
Die Botschaft des stellvertretenden deutschen UN-Gesandten ist deutlich. Wir sind sehr besorgt über die türkische Militäroperation im Nordosten von Syrien. Jürgen Schulz spricht auch mit für die anderen EU-Staaten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Polen, Belgien, Frankreich und Großbritannien. In ihrem Auftrag hatte Deutschland zu der Dringlichkeitssitzung aufgerufen. Sie forderten die Türkei auf, ihre eigenmächtige Militäraktion einzustellen. Schulz sagte, wir denken nicht, dass sie im Sinne der türkischen Sicherheitsinteressen ist. Eine sogenannte Sicherheitszone, wie sie die Türkei in Nordsyrien anstrebe, entspreche nicht den Kriterien der Weltgemeinschaft zum Schutz von Flüchtlingen. Die EU-Staaten bleiben bei ihrer Position, dass sie eine Zwangsumsiedlung von Syrien-Flüchtlingen dorthin nicht akzeptieren. Sie stellten klar, dass die EU keine finanzielle Unterstützung für Gegenden gibt, in denen die Rechte der Bevölkerung ignoriert werden. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Konfliktparteien zu maximaler Zurückhaltung aufgefordert. Die Zivilisten in den betroffenen Gebieten müssten geschützt werden. UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock ist in die Türkei gereist, um dort mit Regierungsvertretern zu sprechen.
Antje Passenheim. Die Kurden im Nordosten Syriens hatten zuvor die internationale Gemeinschaft flehentlich um Hilfe gebeten. Carsten Kühntop.
Gut 24 Stunden nach Beginn der türkischen Offensive wird immer deutlicher, das Ausmaß und die Wucht des Militäreinsatzes und seine geografische Ausdehnung sind begrenzt. Im Wesentlichen konzentriert sich die türkische Armee bei ihren Angriffen offenbar auf die Regionen rund um die Städte Ras al Ain und Tel Abyad, die etwa 100 Kilometer voneinander entfernt sind. In der Stadt Kamischli gingen kurz nach dem Start der Offensive Menschen auf die Straße und protestierten. Einer der Demonstranten, Hashim Shreish, sagte einer örtlichen Nachrichtenagentur: Wir haben uns versammelt, weil der Faschist Erdogan den Beschuss begonnen hat. Wir haben weder seine Grenze noch seine Leute angegriffen. Wo ist das internationale Recht? Wo sind die Vereinten Nationen? Wir appellieren an die Welt, das alles zu stoppen. Allerdings griffen türkische Kampfjets sporadisch auch Ziele an, die außerhalb der von der Türkei geplanten sogenannten Sicherheitszone liegen. Sie soll einmal 30 Kilometer tief sein. Ein Krankenhaus in der Stadt Hasaka nahm bereits kurz nach den ersten Angriffen Verletzte auf. Hasaka ist etwa 80 Kilometer von der Grenze entfernt. Dr. Fahan Issa, ein Arzt. Seit dem ersten Beschuss von Grenzregionen wie Ras al Ain und die Dörfer drumherum, bis jetzt haben wir 10 Fälle bekommen. 2 dieser Menschen sind lebensgefährlich verletzt und kamen in den OP. Die Zahl steigt jede Stunde. Wir Mediziner sind darauf vorbereitet. Der Propagandaapparat der Regierung im fernen Damaskus läuft derweil auf Hochtouren gegen die Türken. Das staatliche Fernsehen sendet immer wieder erbauliche Lieder zur Stärkung der Moral. Ich sage der Welt Tag und Nacht, dass ich mein Land nicht verraten und es mit der Waffe verteidigen werde. So trällert es diese Sängerin, auch wenn die Regierung bisher noch keinen einzigen Soldaten gegen die türkischen Invasoren in Gang gesetzt hat. Dazwischen Fernsehinterviews mit Fachleuten, die alle auf Regierungslinie sind, so Mohammed Abbas, ein Militärexperte. Wir sind uns sehr sicher, dass die Bewohner dieser Gebiete den türkischen Einmarsch nicht hinnehmen werden. Die kommenden Tage werden uns also zeigen, in was für einen Sumpf Erdogan seine Truppen geführt hat.
Carsten Kühntop berichtete, die türkische Militäroffensive in Nordsyrien läuft. Nun bitten die Kurden die internationale Gemeinschaft um Hilfe. Am Telefon ist Özlem Demirel von der Partei Die Linke, Mitglied des Europäischen Parlaments. Guten Abend, Frau Demirel.
Guten Abend.
Lassen Sie uns mal nach Ankara blicken. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagt, das syrische Volk hat uns gerufen. Sorgt das NATO-Mitglied Türkei nun für Ordnung in der Krisenregion?
Das ist eine Interpretation von Herrn Erdogan, das in keinster Weise richtig ist, denn tatsächlich greift Erdogan mit dem Angriff gerade in die territoriale Integrität eines anderen Landes ein und führt einen völkerrechtswidrigen Krieg, und das muss abgelehnt werden.
Also das syrische Volk hat ihn nicht gerufen, sagen Sie?
Nee, haben Sie Verlautbarungen aus Syrien wahrgenommen, in denen der türkische Staat aufgefordert wurde, einen Krieg in Syrien zu führen, der übrigens zur Folge hätte, dass wieder viele IS-Terroristen und Kämpfer freikämen und wieder die Situation in Syrien und die gesamte Region, aber auch darüber hinaus destabilisiert würde? Nein, er wurde nicht gerufen. Herr Erdogan agiert eigentlich im Kern auch aus einem innenpolitischen Kalkül heraus. Die Situation in der Türkei, sowohl die wirtschaftliche Krise als auch die politische Krise, hat sich verschärft. Herr Erdogan hat nicht mehr seine stabile Mehrheit, wie er es zuvor hatte. Und er möchte jetzt natürlich die patriotischen Gefühle der türkischen Bevölkerung wieder hervorheben, indem er sozusagen die türkische Armee dahin schickt und dann wieder die Einheit des türkischen Landes sozusagen herbeirufen möchte. Und dazu kommt noch, dass Herr Erdogan und die Erdogan-Administration ja schon seit längerem immer wieder interessiert daran waren, in einem Syrienkrieg und in die sozusagen territoriale Integrität von Syriens einzugreifen. Und diese geopolitische Überlegung spielt natürlich auch jetzt wieder eine Rolle.
Sie sprechen die türkische Innenpolitik an, Frau Demirel. Als am Mittwoch bekannt gegeben wurde, dass die Militäroffensive beginnt, haben fast alle Abgeordneten im türkischen Parlament geklatscht. Auch die größte Oppositionspartei CHP hat zugestimmt. Da scheint ja Erdogan eine politische Mehrheit hinter sich zu haben.
Also erstens, die HDP hat tatsächlich abgelehnt. Zweitens hat natürlich Präsident Erdogan da in der Abstimmung in der Türkei allgemein den Kampf gegen den Terrorismus auch weiterhin in Syrien weiterzuführen abgestimmt. Aber nichtsdestotrotz muss man eben sagen, genau das ist ein Problem. Auch die Haltung der sozialdemokratischen CHP in der Türkei, genau an der Frage des Patriotismus dann doch wieder die Opposition zu brechen. Das ist genau dieses innenpolitische Kalkül, von dem ich gesprochen habe. Weil zuvor war es so, dass die HDP und CHP tatsächlich in der Türkei enger zusammengehalten haben und bei den Kommunalwahlen ja sowohl in der Osttürkei, in den kurdischen Städten die Mehrheiten erlangt haben, als auch in den großen westlichen Metropolen wie Istanbul.
Wenn wir bei der innenpolitischen Diskussion bleiben und auf die Argumentation Ankaras nochmal gucken, da heißt es häufig, naja, wir schaffen im Norden Syriens einen Sicherheitskorridor, der hat dann ungefähr 30 Kilometer und wollen somit den Spannungen, die es immer häufiger in der Türkei zwischen Einheimischen und Geflüchteten auch gibt, ein bisschen den Druck wegnehmen und sozusagen sozialen Frieden wiederherstellen. Das scheint doch ein legitimer Wunsch zu sein.
Naja, dazu muss man erstmal sagen, dass Herr Erdogan genau mit dieser sogenannten Schutzzone, wo er wieder Syrerinnen und Syrer zurückschicken möchte, genau in diese demografische Lage in Syrien eingreifen möchte und dadurch natürlich Mitspracherecht haben möchte in der Neugestaltung Syriens. Auch in der Frage, ob zum Beispiel Rojava, die dominiert von Kurden bewohnte, aber von demokratischen Kräften selbstverwaltete Region, tatsächlich auch eine Art Autonomie bekommen wird, eine als man das anerkannte Selbstverwaltungsstruktur bekommen wird. Und da will er eingreifen und das ist abzulehnen. Und zudem muss man sagen, dass Syrien alles ist, aber nicht sicher ist, um Geflüchtete wieder zurückzuschicken. Und wir haben die Situation ja bereits erlebt in Afrin. Afrin war ja eine Enklave von Rojava, etwas weiter auf der anderen Seite, auf der arabisch, eher rundherum arabisch bewohnten Ecke. Und da wollte Herr Erdogan ja genau dasselbe schaffen. Und da sind die Menschen nicht zurückgegangen. Und sie glauben nicht ernsthaft, dass die Menschen zurückgehen in dieser Situation, in diese Region.
Sie sagen demokratische Selbstverwaltung, Frau Demirel, aber die türkische Regierung sagt immer wieder, naja, die YPG, die enge Verbindung zur PKK haben soll, gilt als Terrororganisation. Also wiederum ein legitimes türkisches Sicherheitsinteresse, oder?
Kein Land der Welt hat die YPG bisher oder die PYD als terroristische Organisation eingestuft. Die Türkei und Herr Erdogan benutzt diese Rhetorik tatsächlich. Der Punkt ist, dass ja auch Frau Merkel und auch verschiedenste Vertreter der Europäischen Union immer wieder unterstrichen haben, dass die Kurdinnen und Kurden, das ist ja in dem Fall die YPG, die SDF, also die Syrisch-Demokratische Front, die dort gekämpft hat, die vehementesten Kämpfer gegen den IS gewesen sind und überhaupt den Vormarsch gestoppt haben. Und ich sage ganz klar, wenn das die Weltgemeinschaft immer sagt, zu einer Zeit, wo dann der Kampf gegen die Terroristen, gegen die IS-Barbaren groß ist, dann finde ich, darf diese Weltgemeinschaft jetzt diese Kräfte nicht im Regen stehen lassen und Herr Erdogan unterstützen.
Wie erklären Sie sich dann, dass als Horst Seehofer, der deutsche Innenminister, vergangene Woche in Ankara war, sehr milde Kritik an diesem Sicherheitskorridor nur geäußert hat?
Naja, das ist natürlich eine Frage der Politik insgesamt, dass man mit der Türkei zusammen an dem Flüchtlingsdeal als Europa und auch als Deutschland festhalten möchte. Und das ist natürlich meines Erachtens in mehrererlei Hinsicht problematisch. Die Türkei ist selber auch immer weniger zu einem sicheren Land für Oppositionelle geworden. Also hierher kommen auch immer mehr Menschen aus der Türkei. Und deshalb ist es heuchlerisch, aber gerade in einer Situation, wo ein Völkerrechtsbruch von der Türkei ausgeht, kann man mit der Türkei nicht zusammenarbeiten. Man kann an diesem Flüchtlingsdeal nicht festhalten, das will ich unterstreichen. Ich finde aber auch, dass man jetzt noch weitergehen müsste und Druck ausüben müsste auf die Türkei wirtschaftlich und diplomatisch, und dass tatsächlich nun alle Waffenverkäufe aus der kompletten Europäischen Union eingestellt werden müssen.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Alternative zu diesem Flüchtlingsdeal?
Na, die Alternative wäre tatsächlich zu sagen, dass man versucht, die demokratische Lösung in Syrien auch mit voranzutreiben, dass man versucht, eben die Kriegssituation nicht weiter anzuheizen, dass man versucht, auch zum Beispiel Rojava als eine legitime Struktur seitens der syrischen Regierung anzuerkennen und damit wirklich nachhaltigen Frieden in die Region zu bringen. Das wäre eine Lösung. Und zu der Flüchtlingskrise, das wäre ja ein ganz anderes Thema, da würde ich gerne über die Fluchtursachen sprechen.
Özlem Demirel von der Partei Die Linke. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
An dieser Stelle noch ein Hinweis um 23.30 Uhr. Das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach 7. Sie finden den Kommentar von Karin Senz auf unserer Homepage dlf.de. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Klage der Linkspartei gegen den Anti-IS-Einsatz der Bundeswehr abgewiesen. Gigi Deppe.
Die Linke hat auf ganzer Linie verloren. Zum einen wurde ihre Klage aus formalen Gründen abgewiesen. Zum anderen macht das Verfassungsgericht klar, die Bundesregierung hat einen sehr weiten Spielraum in militärischen Fragen. Die Richter formulieren zum ersten Mal, nach dem Recht der UNO ist nicht nur Selbstverteidigung gegen Staaten erlaubt, sondern es ist auch vertretbar, terroristische Gruppen wie den IS in anderen Ländern zu bekämpfen und sich auf dieses weltweit anerkannte Recht zur Selbstverteidigung zu berufen. Damit hat die Bundesregierung grünes Licht aus Karlsruhe bekommen, sich militärisch gegen Terrorgruppen auf dem Gebiet anderer Staaten zu engagieren, selbst wenn die Regierung dieses Staates eigentlich kein Gegner ist. Die Linke hatte kritisiert, das UN-Recht würde zu weit ausgedehnt, wenn damit jetzt auch der Kampf gegen private Verbrechen gerechtfertigt würde. Und ebenfalls neu in der heutigen Gerichtsentscheidung, die Karlsruher Richter sagen, man kann die Europäische Union durchaus als ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit ansehen. Das heißt, nicht nur die NATO oder die UNO sind Verbindungen, im Rahmen derer nach unserem Grundgesetz militärische Einsätze erlaubt sind. Auch die EU sei ein passender Rahmen. Ein Signal, die Europäische Union auch als militärisches Bündnis anzusehen. Künftig muss die Bundesregierung also keinen Ärger aus Karlsruhe befürchten, wenn sie nur im Rahmen der EU die Bundeswehr zu Beistands- und Verteidigungszwecken losschickt.
Abdul D. hatte im Dezember 2017 in Kandel im Kreis Germersheim die damals 15-jährige Mia mit einem Messer erstochen. Das Landgericht Landau hatte ihn daraufhin zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Nun ist er tot in seiner Zelle gefunden worden. Panja Scholbach.
Der Mörder der 15-jährigen Mia aus dem pfälzischen Kandel hatte vor seiner Selbsttötung offenbar Probleme mit Mitinsassen. Der Flüchtling aus Afghanistan war heute Morgen tot in seiner Gefängniszelle in der Jugendstrafanstalt in Schifferstadt entdeckt worden. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen jetzt die genauen Todesumstände untersuchen. Bislang geht die Staatsanwaltschaft von Selbsttötung aus. Es gebe keine Anzeichen für ein Fremdeinwirken, hieß es. Abdul D. war vom Gefängnispersonal am Morgen um 6 Uhr gefunden worden. Er hängt mit Schnürsenkeln und einem Kopfkissenbezug. Nach Angaben des Mainzer Justizministeriums gab es in der Zelle keine Videoüberwachung, weil es keine Hinweise darauf gab, dass der Gefangene möglicherweise selbstmordgefährdet sein könnte. Der Asylbewerber war in einer Einzelzelle untergebracht, weil er sich zuvor mit Zellengenossen geprügelt hatte. Der frühere Anwalt von Abdul D. zeigte sich in einer ersten Reaktion überrascht. Auch er habe keine Selbstmordgedanken bei ihm bemerkt. Der Asylbewerber war im September 2018 zu 8,5 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte kurz nach Weihnachten 2017 seine 15-jährige Ex-Freundin Mia erstochen. Das Mädchen hatte sich kurz zuvor von ihm getrennt. Die Tat hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.
Die Bundesnetzagentur in Bonn hat heute neue Regeln für das Bezahlen über die Handyrechnung festgelegt. Drittanbieter sollen nicht mehr automatisch an die Abrechnungsplattform der Mobilfunkanbieter angebunden sein. Christian Abital.
Wer mit dem Handy bezahlen will, wird künftig automatisch von der Seite des Verkäufers auf die Internetseite seines Mobilfunkunternehmens umgeleitet. Das soll insbesondere für Abo-Dienste gelten. Über die Seite der Mobilfunkanbieter können dann ausschließlich seriöse Händler ihre Waren abrechnen. Der beste Verbraucherschutz sei gegeben, wenn unseriöse Anbieter nicht an die Abrechnungsplattformen der Mobilfunkanbieter angebunden werden, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur Jochen Hohmann in Bonn. Eine Ausnahme bei den neuen Regeln macht seine Behörde bei mobilen Einzelkäufen und bei besonders vertrauenswürdigen Drittanbietern. Hier müssen sich Kunden zum Beispiel durch Login identifizieren. Im Gegenzug, so betonte Hohmann, könnten sich die Verbraucher in vielen Fällen auf eine Geld-Zurück-Garantie ihres Mobilfunkanbieters berufen, wenn es zu ungewollten Abrechnungen durch Drittanbieter gekommen ist. Die Mobilfunkunternehmen müssen die neuen Regeln bis spätestens 1. Februar kommenden Jahres umsetzen. Die Bundesnetzagentur erklärte, dass sich Verbraucher bei Problemen mit der Abrechnung von Drittanbieterdiensten auch immer online an die Behörde wenden können.
Der Tarifkonflikt bei der Postbank ist beendet. Jörg Sauerwein.
In der vierten Verhandlungsrunde hat es noch einmal fast 16 Stunden gedauert, bis der Knoten im Tarifstreit endgültig geplatzt war. Am Ende war sowohl auf der Arbeitgeberseite als auch bei der Gewerkschaft Verdi nach wochenlangem Arbeitskampf die Erleichterung zu spüren. In zwei Schritten sollen die Mitarbeiter der Postbank unter anderem insgesamt 4,75% mehr Geld bekommen, bei einer Laufzeit von 29 Monaten. Für die unteren Lohngruppen gibt es einen Lohnplus von mindestens 110 Euro. Dabei können sich die Beschäftigten aber nach dem Vorbild der Metallbranche oder der Post aussuchen, ob sie tatsächlich mehr Geld haben wollen oder lieber mehr Freizeit. Daneben bekommen zahlreiche Beschäftigte der Postbank künftig erstmals ein 13. Monatsgehalt. Mit dem Ergebnis sei man an der absoluten Belastungsgrenze, hieß es nach dem Abschluss von Seiten der Postbank. Zuletzt hatte die Gewerkschaft im Tarifstreit mit unbefristeten Streiks gedroht. Schon in den vergangenen Wochen hatten Postbankkunden deutschlandweit wegen zahlreicher Warnstreiks vor verschlossenen Türen gestanden. Der Tarifvertrag läuft bis Ende 2021.
Wir kommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Plus und landete bei 26.497 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss ebenfalls im Plus und landete bei 7.740 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, Claudia Wehrle.
Längst hat das, was auf der großen politischen Bühne passiert, Auswirkungen auf die reale Wirtschaft. Die Handelsstreitigkeiten, das Hin und Her in Sachen Brexit, das alles lässt Unternehmer vorsichtiger werden. Sie investieren nicht mehr so viel, produzieren weniger, die Auftragsbücher sind nicht mehr so voll. Die deutsche Elektroindustrie beispielsweise rechnet damit, dass die Produktion in diesem Jahr um 4% schrumpfen wird. Auch der Modekonzern Hugo Boss wird für das laufende Jahr vorsichtiger. Die anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten, aber auch die Unruhen in Hongkong würden sich immer stärker auf die Nachfrage der Kunden auswirken. Die Verbraucher, bislang waren sie noch eine der ganz wichtigen Stützen der Wirtschaft. Der DAX heute ohne klaren Trend, der kann zu Handelsschluss immerhin seine Tagesverluste wieder wettmachen, steht jetzt bei 12.164 Punkten. Da schwingt viel Hoffnung mit. Die Hoffnung nämlich, dass es den Amerikanern und Chinesen doch noch gelingen wird, in Sachen Handelsstreitigkeiten auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Anleger hoffen auch, dass es in Sachen Brexit noch zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Längst liegen Notfallpläne in der Schublade. BMW etwa will sein Miniwerk in Oxford zum Monatsende für einige Tage schließen. Wenn dann ab November Zölle fällig werden sollten, dann dürfte zumindest ein Teil davon an die Kunden weitergegeben werden. Einen ganz großen Verlierer gibt es heute und das ist Südzucker. Nach dem Wegfall der europäischen Zuckermarktordnung kommt viel Zucker von großen Anbauländern wie beispielsweise Indien oder Brasilien auf den europäischen Markt und drückt die Preise. Aktien von Südzucker brechen nur mehr als 10% ein.
Überraschung heute für viele Beobachter in Bukarest. Das rumänische Parlament hat die Regierung von Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Ihr wurden schon einige Zeit lang Inkompetenz und die schwache Nutzung von EU-Geldern vorgeworfen. Zuletzt hatte die sozialdemokratische Politikerin sogar in ihrer eigenen Partei, der PSD, viel Einfluss eingebüßt. Sie galt allerdings schon seit längerem, seit ihrer Amtsübernahme, insbesondere im Januar 2018, als Marionette des im Mai diesen Jahres auch wegen Korruption verurteilten und inhaftierten früheren Parteichefs Liviu Dragnea. Clemens Fehrenkotte mit den Einzelheiten.
Nur wenige Stunden nach der Abwahl der sozialdemokratischen Regierung von Ministerpräsident Viorica Dăncilă trat Staatspräsident Klaus Iohannis vor die Mikrofone. Das sei ein Sieg des gesamten Landes, sagte der Präsident.
Resolvat. Astăzi a câștigat România.
Problem gelöst. Heute hat Rumänien gesiegt. Heute ist dem Votum der Rumänen für das Referendum am 26. Mai voll auf Rechnung getragen worden. Der Sturz der sozialdemokratischen Regierung ist das natürliche Ergebnis der Reaktion der gesamten Gesellschaft gegen den Missbrauch und die Inkompetenz dieser Regierung. Der Erfolg des Misstrauensvotums bestätigt eine Entwicklung, die bereits vor einiger Zeit mit der Europawahl und dem Referendum begonnen hat. Diese Entwicklung trägt den Namen, wie die Sozialdemokratische Partei Geschichte wird. Johannes verwies dabei auf die Vorgeschichte des Misstrauensvotums, das von ihm maßgeblich befürwortet und indirekt eingeleitet worden ist. Zeitgleich mit den EU-Wahlen Ende Mai hatte er ein Referendum initiiert, das die massiven Eingriffe in das Justizsystem durch die Regierung zur Abstimmung gestellt hatte. Die regierende Sozialdemokratische Partei PSD erlitt eine herbe Niederlage. Der kleine Koalitionspartner, die liberale ALDE-Partei, verabschiedete sich im Sommer aus der Koalition. Danach hatte die Ministerpräsidentin laut Verfassung nur noch 45 Tage Zeit, um sich mit ihrer Minderheitsregierung dem Votum des Parlaments zu stellen. Als das Ergebnis des Misstrauensantrags bekannt gegeben wurde, brach bei den Abgeordneten der Opposition Jubel aus. Mit 238 von 242 gültigen Stimmen wurde die Regierung Dăncilă abgewählt. Es waren die vereinten Stimmen aller Oppositionsparteien und einiger Abgeordneter der bislang regierenden Sozialdemokraten, die zu diesem knappen, aber erfolgreichen Votum beitrugen. Die Abgeordneten der Sozialdemokratischen Partei PSD enthielten sich der Stimme. Umringt von zahlreichen Journalisten erklärte die abgewählte Regierungschefin: Wie Sie gesehen haben, war das Misstrauensvotum erfolgreich. Alle Parteien haben sich gegen uns vereinigt. Es gab auch Kollegen aus der Sozialdemokratischen Partei, die Verrat begangen haben. Kein Problem für uns. Wir gehen mit dem Gefühl der erfüllten Pflicht. Uns ist es gelungen, sehr viele der Zielsetzungen unseres Regierungsprogramms umzusetzen. Das haben die Menschen zu sehen und zu spüren bekommen. Die Oppositionsparteien waren vom genauen Gegenteil überzeugt. Die PSD, die nach den Parlamentswahlen Ende 2016 zusammen mit der liberalen ALDE eine Koalitionsregierung gebildet hatte, habe sich durch offenkundige Inkompetenz, Dauerangriffe auf das Justizsystem und den Rechtsstaat sowie nationalistische Hetze gegen ethnische Minderheiten im Land ausgezeichnet. Den Misstrauensantrag hatte die Nationalliberale Partei eingebracht, die Staatspräsident Johannes nahesteht. Der bürgerliche Staatspräsident Klaus Johannes, der seit Regierungsantritt der Sozialdemokraten der einflussreichste Kritiker der PSD gewesen ist, stellt sich im November zur Wiederwahl. Ihm werden gute Chancen eingeräumt, sein Amt wieder bekleiden zu können. Bis zur Amtsübernahme einer neuen Regierung wird die abgewählte Regierungschefin Dăncilă die Geschäfte kommissarisch weiterführen.
Rumäniens Regierung ist abgewählt, Clemens Fehrenkotte berichtete. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist mit seiner Kandidatin für die EU-Kommission von Ursula von der Leyen gescheitert. Sylvie Goulard sollte eigentlich einer der Stars in der neuen EU-Kommission werden. Doch das EU-Parlament hat der Kandidatin des französischen Präsidenten die notwendige Unterstützung verweigert. Damit hat die künftige Kommissionschefin Ursula von der Leyen ein Problem. Warum? Und warum die frühere französische Verteidigungsministerin bei den Parlamentariern durchfiel, fasst Bettina Klein zusammen.
Mit deutlichen 82 zu 29 Stimmen votierten die zuständigen Parlamentsausschüsse gegen Sylvie Goulard. Eine einfache Mehrheit hätte in diesem Stadium ausgereicht, doch auch die war für die Französin nicht zu bekommen. Und auch ihre Schlussbemerkungen in dieser zweiten Anhörung hatten die Abgeordneten nicht mehr überzeugen können.
C'est une équipe. Vous avez devant vous un des membres de cette équipe.
Es ist ein Team, sagte Goulard in Anspielung auf die EU-Kommission. Sie haben ein Mitglied dieses Teams vor sich. Sie haben die Mehrheit des Teams bereits bestätigt. Ich bitte Sie, meine Laufbahn und mein Engagement zu berücksichtigen. Ich hoffe, dass, wenn wir uns wiedersehen, es unter guten Bedingungen sein wird. In der 90-minütigen Anhörung wurde Sylvie Goulard erneut mit Fragen nach der Gestaltung des ihr zugedachten großen Portfolios, ihren verhältnismäßig hohen Einkünften aus Nebentätigkeiten als Abgeordnete und vor allem nach einer Affäre als Europaabgeordnete befragt, wegen der sie vor 2 Jahren als französische Verteidigungsministerin zurückgetreten war und bereits 45.000 Euro an Gehaltskosten erstatten musste. Weshalb waren sie als Ministerin in Frankreich nicht mehr tragbar, glauben aber, dass ihre Integrität für den Posten einer EU-Kommissarin ausreicht, wollten die Abgeordneten erneut wissen. Die Antworten stellten das Parlament nicht zufrieden. Sie habe eine formaljuristische Betrachtung abgeliefert, die nicht angemessen sei, so der deutsche Sozialdemokrat Jens Geier.
Wir müssen hier auch an Kategorien denken wie Schutz der Reputation der europäischen Institutionen und der Schaden, der angerichtet würde, wenn es zu einer Anklageerhebung kommt, der wäre immens. Und da scheint bei ihr überhaupt kein Verständnis für diese Lage zu bestehen.
Die christdemokratische EVP hat sich der allgemeinen Meinung im Parlament angeschlossen. Der CDU-Abgeordnete Christian Ehler.
Das war ja überwältigend. Im Grunde genommen hat nur die Renew für die Kandidatin gestimmt. Ich glaube, es ist ein klares Zeichen, dass es keine Double Standards gibt. Also das heißt, man kann nicht in Frankreich für etwas zurücktreten, wenn man hier im Parlament 45.000 Euro zurückzahlen muss und gleichzeitig dann Kommissar werden.
Eine überzeugte Europäerin ist heute über ihre Ethikprobleme aus der Vergangenheit gestürzt, so der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund. Dieses Debakel hätte man aus seiner Sicht vermeiden können. Der normale Bürger verstehe nicht, wenn ein Abgeordneter mehr Geld von einem Unternehmen oder Lobbyverband erhält als vom Parlament. Daniel Freund fordert daher eine Obergrenze bei den Nebeneinkünften und hat eine entsprechende Änderung der Verhaltensregeln auf den Weg gebracht.
Es geht darum, Nebeneinkommen zu deckeln, so wie das im US-Kongress zum Beispiel schon der Fall ist, mit einer 15% Obergrenze. Und nach der deutlichen Kritik von Sozialdemokraten und Konservativen an den Nebeneinkünften von Frau Goulart hoffe ich da jetzt auf breite Unterstützung für meinen Antrag. Liegt jetzt an Ihnen zu zeigen, dass Sie es ernst meinen mit Ihrer Kritik.
Mit der heutigen Entscheidung sind nun drei Nominierungen offen, also für Ungarn, Rumänien und Frankreich. Am späten Nachmittag erklärte Ursula von der Leyen schriftlich, sie habe mit den Vertretern der größten Fraktionen und dem Parlamentspräsidenten die Lage erörtert. Es gehe um die nächsten 5 Jahre in Europa, die entscheidend sein werden in einem schwierigen weltweiten Umfeld. Weil so viel auf dem Spiel stehe, müsse nun gemeinsam mit dem Parlament der Prozess so zügig gestaltet werden, damit Europa rasch handlungsfähig werde. Auf der anderen Seite brauchten alle Beteiligten ausreichend Zeit, um das Verfahren mit der gebotenen Sorgfalt anzugehen. Bis zur eigentlich angesetzten Abstimmung über die gesamte Kommission am 23. Oktober bleiben knapp 2 Wochen. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, das erscheint zumindest nicht sicher.
Sylvie Goulard vom Europäischen Parlament abgelehnt worden. Bettina Klein berichtete. Über 2 Stunden dauerte das Treffen. Der Ton durchaus versöhnlich. Der britische Premier Boris Johnson und der irische Ministerpräsident Leo Varadkar sind im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens wohl einen großen Schritt vorangekommen. So zumindest der Tenor nach dem heutigen Zusammenkommen der beiden in der Nähe von Liverpool. Die Vorsicht in den Aussagen des Iren war eher zwischen den Zeilen zu lesen. Jens-Peter Marquardt berichtet vom Treffen im Thornton Manor House.
Die Presse war auf dem Thornton Manor Estate nicht zugelassen, aber am Ende des mehrstündigen Treffens gab es zunächst eine gemeinsame schriftliche Erklärung mit dem Kernsatz, man sehe einen Pfad zu einem möglichen Abkommen, alles Weitere würden morgen früh die Experten in Brüssel besprechen. Später, am Abend zurück in Dublin, meldete sich Leo Varadkar zu Wort.
Ich bin jetzt davon überzeugt, dass sowohl Irland als auch Großbritannien ein Abkommen wollen. Und ich sehe jetzt einen Pfad, um sich in den kommenden Wochen auf ein Austrittsabkommen zu einigen. Natürlich müssen bis dahin noch einige Probleme endgültig geklärt werden. Zum Beispiel muss sichergestellt werden, dass eine langfristige Lösung für Nordirland auch die Zustimmung der nordirischen Bürger bekommt. Und zweitens darf es keine Zollgrenze zwischen dem Norden und dem Süden Irlands geben.
Nach dem Ergebnis seines Treffens mit Boris Johnson hoffe er aber, dass die Verhandlungen in Brüssel wieder aufgenommen werden könnten, so der irische Premierminister. Damit sind nun der britische Brexit-Minister Barclay und der EU-Chefunterhändler Barnier am Zug, die morgen die Details einer möglichen Einigung besprechen werden. Allerdings ist die Zeit knapp. In einer Woche bereits ist der EU-Gipfel in Brüssel, der ein Austrittsabkommen noch absegnen müsste, bevor sich die Parlamente damit befassen. Und in 3 Wochen ist der 31. Oktober der zurzeit noch geltende Austrittstermin. Der irische Premierminister hält es nicht für völlig ausgeschlossen, das Abkommen bis dahin unter Dach und Fach zu bekommen und einen ungeregelten Austritt zu vermeiden.
I think it is possible for us to come to an agreement, to have a
treaty agreed to allow the UK to leave the EU in an orderly fashion and to have that done by the end of October.
Wenn nicht, dann könnte der Austritt auch noch einmal verschoben werden. Das Parlament in London hatte ja ein Gesetz beschlossen, das den britischen Premierminister zwingt, ohne gültiges Austrittsabkommen die EU um Verschiebung zu bitten. Positive Zeichen gab es nach dem Treffen der beiden Regierungschefs auch in London. Vizepremier Michael Gove erklärte, er sei erfreut. Nach diesem Gespräch sei er guter Hoffnung, dass man in den kommenden Tagen Fortschritte machen werde.
I'm delighted. We all want a deal. I'm hopeful, following the good conversation that they had, that we can make progress in the days ahead.
Völlig offen ist allerdings, ob ein neues Austrittsabkommen eine Mehrheit im Unterhaus findet. Boris Johnson führt eine Minderheitsregierung. Die Opposition will einerseits den No-Deal-Brexit verhindern, steuert andererseits aber eine vorgezogene Neuwahl Ende November an, mit dem Ziel, am Ende noch einmal das britische Volk über einen geregelten Austritt oder einen Verbleib in der EU abstimmen zu lassen.
Jens-Peter Marquardt berichtete. Mit einer gleich doppelten Auszeichnung für mitteleuropäische Literatur feiert der Literaturnobelpreis in diesem Jahr ein doppeltes Comeback. Der österreichische Schriftsteller Peter Handke und die polnische Autorin Olga Tokarczuk werden mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das wurde nun bekannt gegeben. Handke erhält den Preis für das Jahr 2019. Die Polin Tokarczuk wird mit dem nachgeholten Preis 2018 geehrt, der wegen eines Skandals bei der Schwedischen Akademie ausgefallen war. 10 Jahre nach Hertha Müller, 15 Jahre nach Elfriede Jelinek und 20 Jahre nach Günter Grass erhält 2019 also wieder ein deutschsprachiger Autor den wichtigsten Literaturpreis der Welt. Aus Stockholm, Carsten Schmiester.
Große Spannung wie früher schon, aber diesmal keine Show. Das war einigermaßen neu, aber auch zu erwarten nach dem Skandal um die Schwedische Akademie und zu erwarten auch von ihrem neuen ständigen Sekretär, dem nüchternen Literaturwissenschaftler Mats Malm. Der stellte die diesmal beiden Preisträger vor. Den Literaturnobelpreis für 2018 bekommt die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk für die narrative Vorstellung, die mit enzyklopädischer Leidenschaft Grenzübergänge als eine Form des Lebens darstellt. Das war keine Überraschung. Der Name der Polin war seit langem immer wieder im Zusammenhang mit dem Literaturnobelpreis genannt worden. Ebenso wie seit Jahren auch schon immer wieder dieser Name zu hören war. Der Preis für 2019 geht an den österreichischen Autor Peter Handke für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlicher Brillanz die Peripherie und das Besondere menschlicher Erfahrung erkundet. Beide Preise sind mit jeweils 9 Millionen schwedischen Kronen dotiert. Das entspricht umgerechnet etwa 830.000 Euro. Sie werden wie alle anderen Nobelpreise auch am 10. Dezember verliehen, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Was ja nicht immer reibungslos klappt. Die Akademie erinnert sich mit Grausen an den Preisträger von 2016, Bob Dylan, der sich geweigert hatte, den Preis persönlich in Empfang zu nehmen. Wie sieht's bei Handke aus, wurde Anders Olsson gefragt, der Vorsitzende des Nobelkomitees für Literatur. Peter Handke war sehr gerührt. Er bekam kein Wort heraus. Dann fragte er, ist es wahr? Und ich sagte, ja, das ist wahr. Dann habe Handke erklärt, er werde gern zur Preisverleihung nach Stockholm kommen. Eine Sorge weniger. Es sieht tatsächlich nach einer Rückkehr der Akademie in ruhigere Zeiten aus. Der Preis war zuletzt 2017 dem in Japan geborenen Briten Kazuo Ishiguro zugesprochen worden. Für 2018 war er dann als Konsequenz aus der Affäre um das Vergabegremium um die schwedische Akademie ausgesetzt worden. Es ging dabei um den inzwischen wegen Vergewaltigung verurteilten Mann der Schriftstellerin Katharina Frostenson, die die Akademie verlassen hat. Darüber zerstritten sich die Mitglieder, weil einige versucht hatten, diese Affäre auszusitzen. Inzwischen ist ein Neubeginn vollzogen, mit neuen, auch jüngeren Mitgliedern, dem zunächst für 2 Jahre einberufenen neuen Komitee, in dem auch externe Literaturfachleute sitzen und dem neuen ständigen Sekretär. Der Name Mats Malm steht inzwischen für die Ruhe nach dem Sturm, für die Abkehr vom Glanz und vom Geheimnisvollen, mit dem sich die 18 bis zur Affäre zunehmend umgeben hatten. Aber noch sei es zu früh für einen Schlussstrich, sagte Olsson. Nein, wir sind noch nicht in der Lage, das neue Verfahren zu bewerten. Das tun wir im kommenden Jahr. Nur so viel. Es war sehr wichtig für uns, dass externer Sachverstand eingebracht wurde. Der Dialog hat uns sehr stimuliert.
Carsten Schmierser berichtete aus Stockholm. Wir kommen zur Presseshow. Philipp Hinken ist bei mir im Studio.
Der rechtsextreme Terroranschlag in Halle an der Saale ist weiterhin das große Thema. Dabei geht es vor allem darum, was nun geschehen muss. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt: Auch mit etwas Abstand verlieren die Ereignisse von Halle nichts an Schrecken und man fragt sich, was noch passieren muss. Nach den Morden des NSU, nach dem an Walter Lübcke. Schärfere Gesetze, Datenschutz, alles muss diskutiert werden, natürlich. Aber der Kampf gegen Rechts, insbesondere gegen Antisemitismus, ist in Deutschland immer eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Das Netz stellt den einsamen Wölfen unter den Terroristen alles zur Verfügung, was für die Verwandlung in eine Mordmaschine nötig ist. Baupläne für Schusswaffen und Bomben und überreichlich das Gefühl, sich endlich gegen eine Bedrohung wehren zu müssen. Auch diesen Hetzern im Hintergrund muss der Rechtsstaat entschieden entgegentreten. Doch ob das Problem allein mit polizeilicher Härte gelöst werden kann, das bezweifelt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Die politische Debatte darf jetzt nicht damit abgetan werden, ob künftig rund um die Uhr ein Polizeiwagen vor jeder Synagoge steht. Dann wird das Problem nicht gelöst, sondern man arrangiert sich damit. Das Ziel muss sein, dass Schutzmaßnahmen gar nicht mehr notwendig sind. Nichts weniger als ein echter Kampf wäre an der Zeit, schreibt die Frankfurter Rundschau. Und zwar mit aller Macht des staatlichen Gewaltmonopols, wenn es um den Schutz jüdischer Einrichtungen und die Entwaffnung der Neonazi-Szene geht. Mit aller Leidenschaft an den Schulen und im Bekanntenkreis und anderswo, wenn es um rassistische Äußerungen geht. Die Neue Osnabrücker Zeitung ergänzt: Wichtig bleibt eine ausgestreckte Hand. Gerade jetzt könnte es Menschen geben, denen bewusst wird, in welcher stumpfen, dummen, widerwärtigen Gesellschaft sie sich befinden, wenn sie grölen und Anschluss suchen bei rechten Extremisten. Wer einen Funken Ehre hat, der steigt aus. Ein zweites Thema ist die Lage in Nordsyrien. Nach Angaben der Vereinten Nationen befinden sich wegen der türkischen Militäroffensive Zehntausende Menschen auf der Flucht. Und was macht die EU? Fragt die Tageszeitung Taz aus Berlin. Die Europäische Union fordert einen Stopp der Offensive und eine politische Lösung. Gleichzeitig bietet sie Erdogan neue Milliardenhilfen an, damit der umstrittene Flüchtlingsdeal verlängert werden kann. Von Sanktionen hingegen ist nicht die Rede. Die Europäische Union habe sich mit dem Flüchtlingsdeal erpressbar gemacht, schreibt das Blatt. Ähnlich sieht es die Rheinzeitung aus Koblenz. Das ist kaum minder beschämend als Trumps Truppenabzug. Die Kurden empfinden das zu Recht als Verrat. Sie haben im Interesse der Staatengemeinschaft die Hauptlast im Bodenkrieg gegen die IS-Terroristen getragen. Sie waren es, die einen Genozid an den Jesiden verhinderten. Und wenn der Westen sie einmal mehr hängen lässt, werden sie sich nach anderen Verbündeten umsehen müssen.
Philipp Hinken mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.